ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge, die nicht aus dem Studio in Karlsruhe kommt, sondern wir sind auf dem Deutschen Anwaltstag 2025 in Berlin. Mein Name ist Kolja Schwarz und mir gegenüber steht meine Kollegin Alena Lagmöller. Hallo Alena.
Hallo Kolja.
Ja, der Deutsche Anwaltstag findet einmal im Jahr statt, eine bundesweite Tagung der Anwaltschaft, die aber dabei nicht unter sich bleibt, sondern ins Gespräch geht mit der Justiz, mit der Politik, mit der Wissenschaft und auch mit uns Journalistinnen und Journalisten, so wie hier heute an unserem kleinen Stand. Wir haben hier nämlich einen kleinen Stand auf der Messe und das hört man auch, das hört ihr auch im Hintergrund. Es ist ziemlich laut, es sind Geräusche, so wie sich das für eine Messe, eine Tagung gehört, denn hier sind ziemlich viele Menschen, ziemlich viele Anwältinnen und Anwälte, die an unserem Stand vorbeilaufen. Deshalb bitten wir, die Tonqualität ein bisschen zu entschuldigen. Sie ist nicht so wie im Studio.
Ganz genau, in diesem Jahr heißt das Thema oder ist das Thema des Deutschen Anwaltstags Rechtsstaatlichkeit stärken, Freiheit bewahren. Rund um dieses Thema gibt es 70 Vorträge, Diskussionen, Fachveranstaltungen und es sind dieses Jahr über 2100 Teilnehmer, darunter natürlich viele Anwälte, viele Praktiker, aber auch Studierende, Referendare. Kolja und ich waren vorhin schon bei der Eröffnungsveranstaltung und da hat auch der neue Präsident des Deutschen Anwaltsvereins, Stefan von Raumer, gesprochen.
Der ist noch gar nicht so lang Präsident. Im Februar ist er vom Vorstand des Deutschen Anwaltsvereins gewählt worden und erst vor 2 Tagen war die offizielle Amtsübergabe, ein kleiner Empfang. Jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Stefan von Raumer.
Herzlich willkommen, danke, dass ich da sein kann.
Herr von Raumer, Rechtsstaatlichkeit stärken, Freiheit bewahren, das Motto habe ich eben schon erwähnt. Beschreiben Sie mal aus Ihrer Sicht, was steckt hinter diesem Thema, warum haben Sie das gewählt als Deutscher Anwaltverein?
Wir haben es als Deutscher Anwaltsverein gewählt, weil wir glauben, dass wir gerade in den Zeiten, die wir hier weltweit und international, aber auch in Deutschland erleben, als Anwälte eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, freiheitlich-demokratische Grundwerte zu vertreten und zu verteidigen gegen jede Form von Angriffen. Und dafür sind wir gut ausgebildet und gut geschult. Wir haben eine gute Organisation mit vielen Experten, die immer dann, wenn Rechtsstaatlichkeit nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, genau hingucken, die vielleicht auch dem Gesetzgeber Vorschläge machen, wie Gesetze so gemacht werden können, dass sie rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen, dass sie Europarecht entsprechen. Und dafür sind wir gut gerüstet und deswegen ist das ein Leidenschaftsthema. Und gerade in der weltweiten Stimmung, die wir jetzt haben, dachten wir, in diesem Jahr ist das ein ganz wichtiges Thema. Dann ist der andere Pol ist ja Freiheit bewahren. Wir stellen eben fest, dass es immer mehr Wünsche nach mehr Sicherheit gibt. Aber Sicherheit gibt es häufig nur um den Preis reduzierter Freiheiten. Wir sind große Freunde von Freiheiten und der Verteidigung von Bürgern und Bürgerrechten. Und deswegen ist das ein weiteres Thema, was damit in Verbindung steht, Rechtsstaatlichkeit stärken, Freiheit bewahren.
Jetzt haben Sie es gesagt, die Anwältinnen und Anwälte spielen da eine große Rolle. Das würden die anderen, die Justiz zum Beispiel von sich natürlich auch behaupten, auch die Politik. Aber das ist ein Zusammenspiel. Was kann der Anwaltstag jetzt hier in diesem Jahr dazu beitragen?
Also ich glaube, der Anwaltstag kann, Sie haben es vorher erwähnt, wir haben ja eine Vielzahl von Veranstaltungen, in denen internationale und nationale Themen bespielt werden. Ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist und was wir auch leisten mit diesem Deutschen Anwaltstag, mit diesem breiten Spektrum an Veranstaltungen, dass man erstmal den Blick weitet, auch über den deutschen Tellerrand hinaus, dass wir uns in die Welt umschauen, dass wir sehen, wie es da mit der Rechtsstaatlichkeit bestellt ist, wie es in Europa mit der Rechtsstaatlichkeit bestellt ist. Wir haben eine Kollegin aus den USA, die sehr berührend erzählen wird, wie die Lage der Anwaltschaft und der Unabhängigkeit der Justiz in den USA gerade ist. Also ich glaube, das kann so eine Inspiration für viele sein, die hierher kommen, bis hin zu den kleinen technischen Dingen, weil das muss man auch sagen, die großen Werte zu bewahren, das ist im Endeffekt ganz kleinteilig. Da müssen Anwälte arbeiten, die müssen genau wissen, in welchen Rechtsgebieten sie was sagen können. Sie brauchen eine Technik, die wir hier mit unseren Ausstellern haben. Wir brauchen effiziente Justiz, effiziente Anwaltschaft. Auch darum kümmert sich natürlich der Deutsche Anwaltstag, weil große Themen lassen sich nicht bespielen, wenn die kleine Technik nicht funktioniert.
Lassen Sie uns von den großen Themen mal 2, 3 rausgreifen, über die wir vielleicht ein bisschen konkreter sprechen können. Der Deutsche Anwaltverein Verein setzt sich oder hat sich in den letzten Jahren sehr für die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts eingesetzt, also dass da das Bundesverfassungsgericht gestärkt wird gegen Angriffe, mögliche Angriffe von Extremisten. Und dann hat der Gesetzgeber auch gehandelt in letzter Minute, sage ich mal. Wie zufrieden sind Sie und wie geht die Arbeit weiter? Stichwort Landesverfassungsgerichte.
Erstmal lassen Sie mich sagen, dass ich sehr zufrieden bin, dass ich sehr dankbar bin, auch dafür, dass sich alle Parteien und jetzt wirklich über die Parteigrenze hinweg alle demokratischen Parteien zusammengerauft haben. Eine Grundgesetzänderung bedarf einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Das ist nicht einfach zu bewerkstelligen. Das hat funktioniert. Das zeigt aber auch, dass es eine allgemeine Wahrheit, eine parteiübergreifende Wahrnehmung dafür gab, dass es erforderlich ist, unser Bundesverfassungsgericht sicher zu machen, dafür, dass es in Zukunft auch noch ein unabhängiges Gericht bleibt. Der Impuls, das will ich auch nochmal sagen, kam durchaus auch aus dem Internationalen. Wir sind ja eng vernetzt als DHV. Wir haben zum Beispiel dieses schöne Weimarer Dreieck der Anwaltschaften, bestehend aus der Warschauer Anwaltskammer, der Pariser Anwaltskammer und dem DHV. Und die Warschauer Kollegen haben uns in den letzten Jahren immer genau informiert, was genau passiert ist. Und zwar, das sind natürlich Juristen, die gucken auch technisch hin, wie hat denn dieser autokratische Staat, der es dann war, bis vor den letzten Wahlen auf jeden Fall, wie hat es denn geschafft, die unabhängige Justiz abzuschaffen, wie ist das technisch gemacht worden? Und die haben uns das immer erzählt und dann haben wir gesagt, gut, jetzt gucken wir uns mal Deutschland an und haben festgestellt, wir haben eine, da bin ich überzeugt, auch bis heute, eine unabhängige Justiz. Die Frage ist aber, warum haben wir die? Und die Antwort, die wir gefunden haben, war, wir haben diese unabhängige Justiz, weil es einen Konsens in den Regierungsparteien, in den demokratischen Parteien gab zur Rechtsstaatlichkeit, ein klares Bekenntnis zur Unabhängigkeit der Justiz. Und das hat dieses System gesichert. Wenn man aber in die Gesetze reinguckt, wenn man in die Verfahrensordnungen reinguckt, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht fest, die sind durch einfache Mehrheiten abänderbar. Und dann haben wir aus Polen gelernt, was man da machen könnte. Also kleines Beispiel, Sie können einfach mal das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das ist ein einfaches Gesetz, ist, mal eben schnell so ändern, dass Sie reinschreiben, das Bundesverfassungsgericht muss jetzt jede eingehende Beschwerde in Eingangsreihenfolge bearbeiten und jede Beschwerde muss mit einer begründeten Entscheidung entschieden werden. Und dann haben Sie das Bundesverfassungsgericht auf Jahre lahmgelegt. Das ist zum Beispiel so ein kleines Beispiel. Sie können versuchen, die Zahl der Senate zu verändern, die Amtszeiten der Richter, solche Dinge. Das ist alles in Polen passiert. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt eine verfassungsrechtliche Absicherung dieses jetzt gut funktionierenden Systems auch für die Zukunft haben. Und das hat eben geklappt. Und deswegen erstmal, ich bin total begeistert und ganz froh, dass diese Grundgesetzänderung kam. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir noch hin? Ein Beispiel hatte ich schon genannt. Wir haben halt natürlich viele Ideen und wir waren ganz froh, dass die wichtigsten mitgenommen wurden in diese Grundgesetzänderung. Manche haben es halt nicht reingeschafft, nicht unbedingt, weil es Widerstand gab, sondern weil, Sie haben es selber gesagt, das war so ein Last-Minute-Prozess, musste alles sehr schnell gehen und bestimmte Feinheiten sind nicht mitgekommen. Eine wäre zum Beispiel, dass man diese ganzen verfahrensrechtlichen Bestimmungen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die man für elementar hält, dass man die auch verfassungsrechtlich absichert, dass man sie eben nicht mehr einfach gesetzlich ändern kann. Das ist so eine Geschichte, die man auf Bundesebene noch machen könnte und zwei andere kleine Sachen, aber wichtig ist uns jetzt natürlich auch die Resilienz der Verfassungsgerichte in den Ländern. Die gibt es ja auch und die sind genauso wichtig. Und da mal hinzugucken, das ist ein bisschen komplexeres Thema, weil alle Länder unterschiedliche Regelungen haben. Wir machen da jetzt erstmal auch ein bisschen Fact-Finding, wie sehen denn die Regelungen dort aus. Wir machen Treffen mit Richtern der Landesverfassungsgerichte und wir haben natürlich auch ein neues Problem. Gerade gehört zum Beispiel, ich hatte eine Vertreterin aus der Politik in Sachsen neulich im Gespräch, die sagte, finde ich super, kriegen wir aber nicht mehr hin. Wir kriegen in Sachsen keine Zweidrittelmehrheit mehr für eine Verfassungsänderung für so ein Thema.
Wollte ich fragen, also, ist man da ein bisschen zu spät? Also auch in Thüringen wurde ja auch durchaus gewarnt, als es noch nicht zu spät war.
Die Antwort ist ja. Natürlich sind wir zu spät. Es wäre schön, wenn wir das, was wir auf Bundesebene hätten, auch schon in den Ländern hätten. Das hätte uns in Thüringen auch ein Problem sparen können. In Sachsen wissen wir im Moment auch noch nicht, wie wir dann damit umgehen. Ich will aber niemand so richtig dafür verantwortlich machen. Ich glaube, das ist ein Problem. Es ist immer so. Recht und Entwicklung von Recht und Gesetzänderungen hinkt immer gesellschaftlicher Entwicklung hinterher. Das ist in der Natur der Sache. Dass wir sehen das Problem und dann muss erstmal der Gesetzgeber anfangen, tätig zu werden. Dass sogar mal eine Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit, das dann relativ dynamisch ging, beim Grundgesetz ist eigentlich ein kleines Wunder, wobei wir das ganze Projekt schon seit Jahren promotet haben, aber die Dynamik kam erst am Schluss rein. Und ja, man ist zu spät, aber gut, dann gilt natürlich auch besser spät als nie. Und deswegen sind wir erstmal froh, dass wir da sind, wo wir sind. Und wir sind froh, und das finde ich auch toll, dass wir auch damit eine Diskussion, auch gerade als DRV, die dieses Projekt sehr promoted haben, über das Resilienzthema überhaupt angestoßen haben. Mhm. Also man merkt es jetzt überall in den Medien, ich freue mich auch jetzt gerade über Ihr Interesse an dem Thema, es wird diskutiert und damit merkt man es, und dieses Problembewusstsein zu haben, auch in der Bevölkerung und auch über die Medien mitgespielt zu haben, das ist alleine schon eine Qualität. Mhm.
Sie haben eben einen total interessanten Satz gesagt in Ihrer Eröffnungsrede, und zwar: Rechtsstaatserosion beginnt in der Sicherheitspolitik. Und vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, was hinter diesem Gedanken steckt.
Ich komme jetzt erstmal von unseren, möchte ich sagen, und natürlich auch meinen persönlichen internationalen Erfahrungen. Der DRV ist ja sehr aktiv, europaweit, weltweit, international. Wir sind natürlich, weil wir eng verbunden sind mit Anwaltschaften und Anwaltsorganisationen in anderen Ländern, immer mit Informationen versorgt, was da so in den Ländern passiert. Und da stellen sich gewisse Muster raus. Und die Muster sind eben, also ein Muster, von dem haben wir gerade gesprochen: eine autokratische Regierung geht immer erstmal an die Verfassungsgerichtsbarkeit. Weil die Verfassungsgerichtsbarkeit kann natürlich rechtsstaatswidrige Gesetze einfangen. Ja, deswegen muss man die ausschalten. Das ist eine Baustelle. Das andere ist aber das Sicherheitsrecht. Das ist eben so, Sicherheitsrecht ist immer im Spannungsfeld zwischen Freiheit des Bürgers und Sicherheit. Und es gibt eine ganz plakative Erfahrung: die Quote von strafrechtlich verfolgbaren Schwerverbrechen in der Sowjetunion war äußerst gering. Die Sowjetunion war mit Blick darauf ein relativ sicherer Staat. Und das ist einigen autokratischen Regimen zu eigen. Die sind vor Kriminalität relativ sicher, weil sie sehr rigide sind. Der Staat greift machtvoll zu und damit kann er natürlich auch Straftaten verhindern. Ich rede jetzt nicht von Straftaten, die dann auf Regierungsebene selbst begangen werden, aber solche der Bürger. Also sie haben da oft sehr sichere Staaten, aber sie haben halt keine Freiheit mehr. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen radikal und ich will das um Himmels Willen nicht vergleichen mit der Bundesrepublik Deutschland, mit deren Status ich da noch sehr zufrieden bin. Aber wenn wir von Resilienz reden, dann reden wir ja von Zukunftsperspektiven. Wir machen das ja im Zustand jetzt eines gut funktionierenden Verfassungsgerichts, sichern wir es für die Zukunft ab. So muss man auch über die Sicherheitspolitik nachdenken. Und wenn wir jetzt mal in die Themen einsteigen, wo wir uns energisch dagegen geäußert haben, haben Sie auch heute Morgen gehört, ist halt diese zum Beispiel IP-Adressspeicherung für 3 Monate. Das sind eben Instrumente, die man sich sehr kritisch angucken muss, weil sie nicht nur die potenziellen Täter adressieren, sondern sie adressieren jeden Bürger. Jeder Bürger muss damit leben, dass über einen Zeitraum von 3 Monaten seine Daten gespeichert werden, egal ob er dafür irgendeinen Anlass geliefert hat oder nicht. Und im Sicherheitspolizeirecht, aber auch im Strafrecht geht es ja immer darum, sie brauchen schon irgendeinen Grund, warum sie in Freiheitsrechte eingreifen. Natürlich kann der auch darin liegen, Straftaten in der Entstehung zu verhindern. Da muss man vielleicht eine größere Gruppe adressieren. Aber es ist immer eine ganz kritische und schwierige Balance. Und ich merke halt in solchen Staaten, von denen ich jetzt gerade sprach, dass da oft das Pegel ganz stark in viel Sicherheit und wenig Freiheit ausschlägt. Und da geht es bei uns so ein bisschen um dieses Thema während den Anfängen. Und eben auch, wenn ich weiß, also jetzt im Moment, ich habe eine komplett rechtsstaatlich arbeitende Exekutive und ich weiß, diese 3 Monatszeit, die Daten in vielleicht sicheren Händen, muss ich aber resilient, in Resilienzdimension denken, also in die Zukunft. Und wenn ich dieses Instrument einmal etabliert habe, ist ja die Frage, werden in Zukunft diese Daten auch noch so sicher sein? Wie werden sie genutzt? Wir haben das Thema zum Beispiel auch in der Rechtsprechung des EGMR, Glukin gegen Russland, ein schöner Fall, biometrische Fernidentifizierungssysteme in der russischen Metro, die genutzt werden, um jetzt dann natürlich auch Strafverfolgungen zu machen, die gegen freie Meinungsäußerungen gehen, wie es in Russland typisch ist, sagt der EGMR ganz klar, eine ganz klare Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der sagt nicht, biometrische Fernidentifizierung ist generell unzulässig, aber er sagt, der Staat muss ganz, ganz präzise Safeguards einbauen in sein System, denn das sind tief in Bürgerrechte eingreifende, anlasslose Überwachungsmethoden und da muss ganz, ganz viel gemacht werden, damit sowas rechtmäßig werden kann. Und wir hatten ja auch mal im AI-Akt ein Verbot der biometrischen Fernidentifizierung, da erlebt man aber auch schon eine Erosion, weil inzwischen ist die Liste der Ausnahmen von diesem Verbot ein Mehrfaches so lang wie das Verbot selbst. Also in dieser Balance werden wir immer die Stimme reden: Achtung, wir sind nicht gegen mehr Sicherheit, wir sind nicht gegen einen sicheren Staat, nicht falsch verstehen. Wir sind auch für Strafverfolgung, aber wir sind für ein Ausbalancieren mit Bürgerrecht.
Lassen Sie uns über ein weiteres ganz aktuelles Thema sprechen. Die Bundesregierung hatte versprochen, beim Thema Migration härter durchzugreifen, an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Viele Experten haben gewarnt, haben gesagt, das verstößt gegen die Dublin-Regeln, gegen das europäische Recht. Jetzt gibt es in dieser Woche eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin, einen Beschluss, der genau das besagt, nämlich diese Zurückweisungen sind rechtswidrig. Wie klar war Ihnen das und wie nehmen Sie den Umgang in der Politik jetzt damit wahr? Ich kann es vielleicht noch sagen, Herr Dobrindt hat danach gesagt, das ist eine Einzelfallentscheidung. Wir warten mal auf die Hauptsache. Die Hauptsache wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich gar nicht geben, weil es für erledigt erklärt werden dürfte. Und damit ist die Sache eigentlich klar, aber man will sich nicht dran halten.
Lassen Sie mich dazu eine kleine Vorrede machen. Wir freuen uns natürlich sehr über diese Entscheidung des VG Berlin, weil sie 1:1 eine Verbandposition wiedergibt, die wir genau zu diesem Thema, genau so, wie es das VG Berlin begründet hat, auch in einer Stellungnahme unseres Migrationsrechtsausschusses vor gar nicht allzu langer Zeit veröffentlicht haben. Deswegen freuen wir uns natürlich über diese Bestätigung unserer Rechtsauffassung. Trotzdem eine kleine Vorrede. Ich will nie so verstanden werden und der DAV will auch nicht so verstanden werden, dass wir nicht glauben, dass Migration ein wichtiges Thema ist. Es gibt größere Migrationsströme, als wir sie jemals erlebt haben in diesen Zeiten. Das ist ein Thema, da erwarten auch deutsche Bürger, dass man sich damit befasst. Es ist aber auch befassenswert. Wir haben auch in der Abwicklung des bisher geltenden Rechts Menge Vollzugsdefizite. Also wir werden nie die Augen davor schließen, dass wir hier eine Regelungsmaterie haben, mit der man umgehen muss. Das will ich ganz klar und deutlich sagen. Und wir sind ja auch ein völlig diverser Verband, der in diesen Bereichen vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen hat. Ganz klar, das ist eine Regelungsmaterie. Und da sind wir auch mit Experten am Start. Und wenn da Wünsche sind, wie man Gesetze besser machen kann, wie man den Vollzug besser machen kann, sind wir ein guter Ansprechpartner. Aber wenn es darum geht, dass Europarecht eingehalten wird, wenn es darum geht, dass Verfassungsrecht eingehalten wird, so haben wir unseren satzungsgemäßen Auftrag für gute Gerichtsbarkeit zu sorgen für den Einsatz für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, das ist unser satzungsgemäßer Auftrag, dann werden wir immer die Stimme erheben und sagen, Recht muss eingehalten werden. Jetzt noch eine kleine Brücke zwischen Politik und Recht. Migrationsströme, die ganz Europa betreffen, lassen sich nie national bewältigen, sondern nur europäisch. Wenn der Konsens aufgegeben wird, dass Europarecht einen verbindlichen Rahmen dafür schafft, dann ist das ein gefährlicher Schritt. Wenn ich dann noch gelegentlich höre, naja, andere Länder halten sich auch nicht ans Europarecht, warum sollten wir dann? Wird für mich eine ganz klare Grenze überschritten, wo wir immer dagegen stimmen werden. Wir werden immer ganz klar sagen, Rechtserosion mitzumachen, indem man sagt, das Recht wird ja auch anderweit nicht ernst genommen. Mhm. Das darf für die Bundesrepublik Deutschland keine Alternative sein.
Kommt aber bei manchen natürlich gut an. Also es war nun mal auch im Wahlkampf beherrschendes Thema.
Genau, aber das ist halt so dieses Ankündigen von starken Maßnahmen, die, das muss ich auch mal sagen, gerne auch mal die Illusion verschaffen. Du musst jetzt nur dieses Problem mit der Zurückweisung an den Außengrenzen lösen und dann hast du das Migrationsthema gelöst. Das stimmt ja noch nicht mal das Versprechen dahinter ist ja richtig. Und wir reden jetzt im Übrigen auch nur von Dublin 3. Wir reden von jemandem, der nach Deutschland einreist, der einen Asylantrag am Grenzübergang stellt und der ein Recht aus Dublin 3 europarechtlich gefestigt hat, zu sagen, ich will jetzt hier durch ein deutsches Gericht feststellen lassen, welches Land ist zuständig für mein Asylverfahren. Ja. Das ist im Standard das Land, über das er eingereist ist, also häufig nicht Deutschland, weil wir nicht an den Außengrenzen sind. Das kann aber in Fällen, in denen zum Beispiel Familienangehörige schon in Deutschland sind, dann doch auch mal Deutschland sein. Mhm. Und es geht nur um die Wahrnehmung dieses Rechts. Das begründet, so sagt auch das VG Berlin, noch nicht mal das Recht, den Betreffenden jetzt ganz in Deutschland einzulassen. Das kann grenznah überprüft werden und nur darum geht es. Und da hat das VG Berlin eben klar gesagt, wenn die Bundesrepublik Deutschland dieser Aufgabe nicht mehr nachkommt, dieses Verfahren zur Verfügung zu stellen, dann bricht es ganz klar das Europarecht. Es hat ferner ganz klar festgestellt, dass die Ausnahmeregelung im 72 EU-Vertrag nicht gilt, die Ausnahmeregelung, wo sich Staaten in wirklichen Notlagen darauf berufen können, dass sie von Europarecht abweichen. Da sei nicht hinreichend vorgetragen, dass wir hier so eine Notlage hätten. Die bloßen hohen Zahlen als solche würden das nicht rechtfertigen, anzunehmen, dass die deutsche Sicherheit und Ordnung nicht mehr herstellbar ist, wenn man diese Maßnahmen nicht ergreift. Ja. Und das sind ja ganz wichtige Signale, die erstmal sagen, so geht's nicht im Europarecht. Und jetzt haben Sie nochmal gesagt, das soll jetzt weitergemacht werden. Also, erstens, Eilentscheidung. wenn man sich die Entscheidung anguckt, weiß man, dass der Richter, die Richter, die das geschrieben haben, das nicht so begründet haben wie eine normale Eilentscheidung. Das ist ausführlichst begründet.
Ja, Vorwegnahme der Hauptsache steht immer wieder da.
Das ist so und das ist auch so gemeint. Ja, also und Sie haben schon gesagt, kann ja sein, dass es erledigt, dann gibt es gar keine Hauptsache. Die wollten eine ganz klare Botschaft schicken. Und dann ist es natürlich auch nochmal so, das muss man sich mal angucken. Das ist das Einmaleins des Europarechts. Das Verwaltungsgericht hat hier nicht wahnsinnig kreativ Europarecht ausdehnend ausgelegt. Das ist das Einmaleins des Europarechts. Wir sind auch drauf gekommen, bevor das VG Berlin entschieden hat, weil wir einfach unsere Migrationsrechte dran gelegt haben. Und da bin ich dann der Meinung, wenn dann argumentiert wird, jetzt müssen wir mal abwarten, wie der EuGH entscheidet. Das ist eine Einzelfallentscheidung, die hat immer in Einzelfall keine Bedeutung, hinaus prozessual. Ich bin Anwalt. Natürlich gibt es nur eine Bindungswirkung inter partes. Das also ist schon richtig.
Nur für die, die da geklagt
aber
haben.
Aber dann bitteschön, also selbstständiges Denken ist doch erlaubt. Ja? Also ich kann dann doch mal sowas als Anlass nehmen, kann reingucken. Und wenn mir jetzt ein Europarechtler sagen würde, der hinter dieser Entscheidung steht, jetzt doch weiterzumachen wie bisher, dass das so nicht stimmt, was das Verwaltungsgericht Berlin da sagt, dann bitte herzliche Einladung an den Migrationsrechtsausschuss des DRV rantreten. Wenn jemand noch ein bisschen europarechtliche Ratschläge haben will, dann geben wir die gerne. Und ich sage Ihnen, die europarechtliche Rechtslage ist klar, das ist ein Verstoß. Und wenn man das weiß, und ich unterstelle, dass man das weiß, dann sollte man nicht mit diesem Rechtsverstoß weitermachen. Weil das ist der erste Akt der Rechtsrevision, gegen den wir uns immer stellen werden. Das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und da werden wir weiter aktiv sein. Und ich habe auch sehr laut in den letzten Tagen zu diesem Thema und zur Entscheidung gesprochen. Und ich höre zumindest behutsame Signale. Also ja, wir wollen das Europarecht schon wahren und so. Das ist ein bisschen divers, glaube ich auch. Also
die Justizministerin hat es so gesagt, aber hat auch gesagt, das Innenministerium wird jetzt nochmal Gründe nachlegen und...
Gut, also ich habe ein gewisses Verständnis, dass man sowas eine Weile verdauen muss, dass da auch zwei Parteien, die gerade anfangen, miteinander zu arbeiten und die vielleicht auch in diesem Punkt innerhalb der geschlossenen Kammer nicht überall Konsens haben werden, dass die sich mal zusammenraufen müssen und wir werden diesen Prozess gerne begleiten und stehen beratend zur Verfügung. Aber ich finde, es ist ein schwieriges Signal zu sagen, hier ist eine europarechtliche Lage, die war eigentlich vorher schon klar. Jetzt ist sie nochmal klargestellt worden durch das Verwaltungsgericht Berlin und wir machen jetzt trotzdem so weiter wie bisher. Und dann ein letztes, ist aber eher ein politischer Faktor, möchte ich nochmal dazu sagen, also es ist ja auch nicht so, dass unsere europäischen Nachbarländer stillschweigend und ohne Kommentare dieser Maßnahme einfach lächelnd hingenommen haben. Also da knirschte es durchaus im Getriebe. Und wenn die jetzt, die das ja beobachten, sehen, jetzt gibt es ja sogar eine Gerichtsentscheidung, die das nochmal klarstellt, ich weiß nicht, ob das dem europäischen konsensualen Bewältigen dieses Migrationsproblems, was es nun mal gibt, hilft, wenn man das so macht.
Herr von Raumer, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen und haben auch schon über zwei, drei Themen gesprochen. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch ein kleines Fass aufmachen. Der Verfassungsschutz hat die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Es gibt jetzt zwar diese Stillhaltezusage des Bundesamts für Verfassungsschutz, also derzeit wird das nicht wiederholt bis zu einer Entscheidung im Eilverfahren von dem Verwaltungsgericht Köln. Aber seitdem ist die Diskussion natürlich wieder da. Haben Sie als Anwaltsverein eine Position zum Thema Parteiverbot?
Also es ist das Parteiverbotsthema, haben wir schon diskutiert auf Ebene des Präsidiums. Und da hören Sie also in einer internen Diskussion natürlich Ähnliches, was Sie auch nach außen hin hören. Man muss einen Parteiverbotsantrag extrem gut bedenken. Also die Einstufung als gesichert rechtsradikal ist nicht gleichzusetzen mit dem Verbot. Die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts sind sehr hoch. Ich bin selber jemand, der in seiner privaten Kanzlei Verfassungsbeschwerden schreibt. Ich weiß, wie hoch die Darlegungsanforderungen sind und da sind sie besonders hoch. Das hat ja auch wichtige rechtsstaatliche Gründe. Man soll halt eben nicht so schnell eine Partei verbieten dürfen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo da auch mal das Bundesverfassungsgericht abbiegen kann und man muss natürlich auch immer abwägen, wenn es denn nicht angenommen würde, wie wird das dann verwertet? Das kann dann natürlich auch regelrecht als Propaganda verwertet werden. An diesem Punkt sind wir deswegen der Meinung, also jedenfalls nicht einfach mal so reinspringen und einen Anwalt beauftragen, mach du mal einen schönen Schriftsatz, sondern wenn dann erstmal eine Begutachtung vorher, das wäre das Thema, damit wir wirklich mehr Rechtssicherheit kriegen, kriegen wir ein echtes verfassungsrechtliches Gutachten über diese Frage. Das wäre so ein Thema, mit dem man sich da irgendwie nähern könnte. Ich würde sagen,
Entschuldigung, das ist dann aber ein anderes Gutachten als das, über das jetzt die letzten Tage so viel gesprochen wurde. Vielleicht muss man es nochmal klarstellen.
Ja. Das meine ich. Also ich meine einfach eine verfassungsrechtliche Bewertung, so wie ich gefragt werde als Verfassungsrechtler, bevor ich eine Verfassungsbeschwerde mache, will dann vielleicht einer mal eine Begutachtung haben, sagen, wie wird das wohl wahrscheinlich ausgehen. Darüber kann man nachdenken. Also Ja, das würde ich sagen, der aktuelle Diskussionsstand, aber das ist halt auch wie mit anderen Themen auch, das ist ein bewegliches Phänomen. Ja. Wenn man da noch vor Jahren gefragt hätte, dann würde man immer sagen, nee, das machen wir nicht, das Risiko ist zu hoch. Inzwischen gibt es natürlich neue Erkenntnisse, die Eingestufung als gesichert rechtsradikal. Sie können sich darauf verlassen, dass wir das alles beobachten werden, wie das weitergeht. Und dann muss man mal sehen, wo das hinläuft.
Mhm. Wir sprechen nachher noch mit einer Anwältin, Ulrike Silbermann, über die Rolle der Anwaltschaft beim Thema Demokratie schützen. Eine Frage dazu aber zum Schluss auch an Sie. Wie kann die Anwaltschaft denn auch mit Extremisten aus den eigenen Reihen umgehen? Gibt es die? Gibt es da ein Problem? Und wie geht der DRV damit um?
Also sagen wir so, ich habe es aktuell noch nicht erlebt. Also bin ich noch nicht so lange im Amt, aber Frau Kindermann wäre auch im Amt. Wir haben ja eine große Kontinuität in dem Verband, also eine richtige Konfrontation. Habe ich noch nicht erlebt, aber das sind natürlich Themen, über die wir jedenfalls als potenzielle Zukunftsthemen nachdenken müssen. Das ist überhaupt keine Frage, wie geht man damit um? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die wir jetzt aktuell gerade nachdenken. Man muss dann natürlich auch noch sagen, bei uns, das ist ja ein Strukturthema, der DRV ist ja ein Verein der Vereine. Wir bestehen aus unseren 240 örtlichen Mitgliedsvereinen und 13 Auslandsvereinen. Die konkrete Frage, wie man jetzt zum Beispiel umgehen würde, ob man jemanden ausschließt oder welchen Weg auch immer man da wählen würde oder jemanden nicht annimmt, also das ist eine Sache, die die Ortsvereine machen müssen. Da müssen wir aber natürlich als DRV irgendwann mal vielleicht auch Richtungen liefern. Und in diesem Findungsprozess sind wir und überlegen, was wir da anbieten können, wenn es mal so weit kommt. Das gehört natürlich auch zur gesamten Resilienzthematik dazu. Die Untersuchung, was ist eigentlich mit dem Vollzug von Gerichtsentscheidungen durch Behörden. Das sind ja auch keine gerichtlichen Fragen mehr, sondern es ist die Frage, gibt es da Mittel, was man da machen kann? Erleben wir ja auch in anderen Staaten und so ist natürlich auch der Blick in die eigenen Reihen. Aber da sind wir auch in einem sehr aufmerksamen Beobachtungs- und Diskussionsprozess dazu.
Sie sind ja neu gewählt, so haben wir angefangen. Haben Sie sich irgendwie was Besonderes noch vorgenommen für Ihre Amtszeit? Sie haben vor 2 Tagen, als der kleine Empfang war zum Amtsantritt, haben Sie gesagt, Sie werden viel von mir hören.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch tatsächlich schon so, das hat der eine oder andere schon wahrgenommen, auch ich bin ja tatsächlich im Amt schon seit dem 12. Februar. Ich will mal so sagen, man hat sich dann so als Präsident, vielleicht um das mal wirklich aus dem wahren Leben zu greifen, so bestimmte Dinge vorgenommen, die man macht. So, und dann werden plötzlich Anwaltsorganisationen und Anwälte in den USA angegriffen, aus heiterem Himmel. Ich habe damit nicht gerechnet, trotz aller Erfahrung im Internationalen, aber dass ein freies, demokratischer Staat wie die USA so ein Thema aufbringen will und so. Und dann plötzlich machen sie erstmal eine Weile lang gar nichts anderes, als zu überlegen, wie kann man den amerikanischen Kollegen helfen. Also ich würde jetzt immer so sagen, erstens, wichtige Botschaft, mir macht das einen Heidenspaß, was ich da mache. Und zwar deswegen, weil ich eine wahnsinnig tolle Truppe habe. Es ist ja ein Riesenverband mit wahnsinnig viel kompetenten Einheiten, mit Arbeitsgemeinschaften, mit Ausschüssen. Es ist ein riesenweites Feld. Wir haben unsere örtlichen Mitgliedsvereine. Ich kann bei allen Themen auf irgendwas zurückgreifen. Im Moment bin ich, das gebe ich zu, manchmal so reaktiv, weil so vieles kommt. Da kommt so eine Entscheidung des VG Berlin und der Präsident ist eigentlich gerade mitten in der Vorbereitung des DAT. Aber dann kommt sofort irgendjemand aus dem Migrationsausschuss und spielt einem die Entscheidung zu und man hat sofort eine Meinung, noch bevor sie überhaupt in der rechtspolitischen Runde diskutiert wird. Also im Moment würde ich sagen, ich habe Spaß dran. Es freut mich sehr, dass ich so einen schlagkräftigen Verband in diesen Zeiten habe, in denen Rechtsstaatlichkeit unter Druck ist, in der Freiheit unter Druck ist. Und da wird es noch ganz viele Baustellen geben. Und ich glaube, wenn Sie mich in einem Jahr fragen, dann gucken wir nochmal zurück, was da war. Aber da wird einiges passiert sein. Und jetzt sind wir ja schon ganz aktiv dabei als Verband. Und das mit großer Freude und ganz vielen engagierten Leuten.
Wir fragen in einem Jahr nach. Und man hat Ihnen den Spaß und den Kampf für die Sache angemerkt. Wir sagen ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Podcast von Die JustizreporterInnen.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Bei uns ist jetzt Ulrike Silbermann. Sie ist Rechtsanwältin aus Berlin und stellvertretende Vorsitzende der AG Anwältin im DAV. Also jemand, der sehr engagiert ist im Deutschen Anwaltverein. Und sie ist auch eine der Referentinnen hier auf dem Deutschen Anwaltstag. Und zwar wird sie einen Input geben in der Veranstaltung Demokratie schützen, Extremismus begegnen, die Rolle der Anwaltschaft. Und da wollen wir jetzt mit ihr drüber sprechen. Hallo Frau Silbermann, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich hier bin.
Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Silbermann. Sie sind Fachanwältin für Familienrecht und für das Verkehrsrecht. Vermeintlich unpolitische Rechtsgebiete, würde man erst mal denken. Oder können Sie vielleicht gleich was zu sagen? Aber erklären Sie uns, warum macht Ihnen das Erstarken des Extremismus Sorgen?
Ich nehme den Extremismus so wahr, dass er sich nicht nur gegen Menschen, sondern auch Institutionen richtet und auch ganz konkret gegen uns Anwälte und Anwältinnen und damit auch der Rechtsstaat gefährdet wird, die freie Advokatur, die Unabhängigkeit der Anwaltschaft und auch die Medienfreiheit letztendlich bedroht wird. Und ich denke, wenn der Rechtsstaat bedroht ist, ist die Demokratie bedroht. Und deswegen setze ich mich dafür ein, da einen Punkt zu setzen, dagegen zu arbeiten, bei den Anwälten und auch sonst in meiner sonstigen Arbeit.
Jetzt, wenn wir mal konkret werden, inwiefern sehen Sie denn gerade den Rechtsstaat bedroht? Wir haben vorhin die Eröffnungsveranstaltung mit Herrn Voskuhle gehört und da wurde er gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dem Rechtsstaat? Die Frage möchte ich jetzt mal an Sie weitergeben.
Ja, er hat ja geantwortet 6 bis 7, das fand ich sehr bedenklich und ich würde auch sagen, dass vielleicht der Rechtsstaat jetzt nicht unbedingt 6 bis 7 bedroht ist, aber die Demokratie sicher 6 bis 7 bedroht ist. Und,
also 6 bis 7, also...
Auf einer Skala von, also sagen wir mal, gefährdet. Ja.
Er hat, glaube ich, noch gesagt, wie stark ist der Rechtsstaat? Da war er, glaube ich, bei 6 bis 7.
Genau, wie stark, genau, das war umgekehrt. Die Frage war umgekehrt. Also die Bedrohung würde ich schon, wenn man jetzt hier sagt, das ist die höchste Bedrohung, dann müsste ich es natürlich etwas runterregeln, also auf 3 bis 4 sagen, wenn man das dann umgekehrt einordnet. Aber für mich ist es so, dass wir ja Instrumente in der Verfassung haben, die uns gebieten, etwas zu tun, wenn etwas eintritt, was verfassungswidrig ist. Und ich denke, dass die AfD, also ob man jetzt sagt, gesichert verfassungswidrig oder Verdachtsfall oder wie auch immer, also für mich ist sie gesichert, also rechtsextrem und damit verfassungsfeindlich und äußert das ja auch ganz klar. Und ich sehe die Demokratie da schon in Gefahr und habe so ein gewisses Ohnmachtsgefühl, will ich mal sagen, weil ich selber ja nur als Anwältin im Rechtsstaat agieren kann als Organ der Rechtspflege und die Rechte verteidigen kann von anderen, also im Familienrecht und auch im Verkehrsrecht, wo ich tätig bin. Und die Politik oder die Regierung und der Bundesrat oder eine Mehrheit im Parlament hat eben andere Möglichkeiten, gegen verfassungswidrige Parteien vorzugehen. Und ich denke, dass, also das ist meine persönliche Meinung, dass man das auch tun muss, weil...
Also ein Verbotsverfahren anstreben.
Ein Verbotsverfahren, weil man, was ja auch hier überall gesagt wird, wenn man eben funktionierenden Rechtsstaat hat, dann muss man sich auch dem Recht oder der Rechtsprechung, dem Urteil, dem Beschluss beugen. Das heißt, wenn jetzt quasi das Verfassungsgericht zu dem Schluss käme, dass es nicht ausreichend wäre, dann müssten wir damit umgehen. Das ist das eine. Das andere, was mich eben bedenklich stimmt, ist, dass wir natürlich ganz klar sehen müssen, dass ein Parteienverbot ja nicht den Kern der Sache trifft oder beseitigt. Das heißt, wir müssen tatsächlich, was ja auch angeklungen ist, Mittel finden, Personen, die eben nicht an die Demokratie glauben oder nicht in der Demokratie aufgewachsen sind, so lange wieder für die Demokratie und den Rechtsstaat zu begeistern. Und da habe ich natürlich auch kein Patentrezept, halte das aber für sehr sinnvoll, bildungspolitisch einzugreifen und eben auch soziale Programme aufzusetzen, um den Leuten zu vermitteln, wie wichtig die Demokratie ist.
Jetzt ist es ja so, Anwältinnen und Anwälte sind Organe der Rechtspflege. Sie tragen Verantwortung dafür, dass jeder und jede Zugang zum Recht bekommt oder bekommen kann, wenn das nötig ist, dass alle Bürgerinnen halt rechtliche Beratung bekommen und vor Gericht vertreten werden. Jetzt haben wir gerade sehr politisch gesprochen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Was ist denn Ihre Meinung? Wie politisch dürfen Anwältinnen und Anwälte sein, wenn sie dabei auch noch ihren Auftrag wahrnehmen?
Naja, also Anwälte sind ja immer parteiisch. Also von daher sind wir nicht neutral, sondern verteidigen die Rechte unserer Mandanten oder wollen denen zum Recht verhelfen. Das ist ja Kern des Rechtsstaats und wir müssen halt unsere Unabhängigkeit wahren. Und das hat aber nichts mit einer Neutralität zu tun. Die Unabhängigkeit der Advokatur ist ja ein Statussymbol. Das heißt, wir müssen unsere Rechte selbst auch hochhalten. Und es gibt ja die Kampagne, auch hier die Schleife, Spendenaktion für die bedrohten Anwälte und Anwälte. Und da ist
Muss
es
ich
ja
jetzt gerade noch mal erklären?
Die Arbeitsgemeinschaft Anwältin hatte im Jahr 2022 eine Diskussionsveranstaltung zu bedrohten Anwälten und Anwälten in München anlässlich der Veranstaltung 100 Jahre Maria Otto, erste Anwältin Deutschlands. Und da war unter anderem eine türkische Anwältin auf dem Podium und diese türkische Anwältin hat von den Gezi-Park-Protesten erzählt und auch von den Prozessen, die daraus hervorgingen und schilderte sozusagen, dass auch sie als Strafverteidigerin immer ein Bein im Gefängnis steht. Also jetzt steht sie noch mehr als mit einem Bein fast im Gefängnis, weil ja die Istanbuler Rechtsanwaltskammer abgesetzt worden ist. Und also wir als Anwältin haben dann ein Symbol erfunden, nämlich eine orange-rote Schleife. Und diese Schleife kann man gegen eine Spende hier am Anwaltstag oder auch an anderen Veranstaltungen bekommen. Und die Spendenbox steht beim DAV-Stand hier bei uns.
Und damit unterstützen Sie dann die Anwältinnen und Anwälte in Prozessen? Oder?
Nee, also wir haben immer einen bestimmten Zweck. Angefangen hat es mit Anwältinnen und Anwälten in Afghanistan. Das war im ersten Jahr der Spendenzweck. Im zweiten Jahr, jetzt letztes Jahr, die Türkei. Und dieses Jahr sind es die Nawalny-Anwälte und belarussische Anwälte und Anwältinnen, die wir unterstützen.
Wenn wir jetzt schon bei der Bedrohung der Anwälte sind, da schauen wir ins Ausland gerade. Haben Sie Sorge, dass das in Deutschland irgendwie auch passieren kann? Gibt es da auch irgendwie eine geartete Angriffe auf Anwälte?
Also ich denke, das ist keine Befürchtung, sondern schon teilweise das tägliche Brot von Anwälten und Anwälten, die eben Hass-Mails bekommen oder Bedrohungen, wenn sie ihren Job ausüben. Und da ist es wichtig, dass wir Solidarität zeigen, zusammenstehen und diese Kollegen und Kolleginnen unterstützen, also zumindest mental im Netz oder aber durch E-Mails und auch durch Stellungnahmen vom DAV und von den Rechtsanwaltskammern.
Muss da auch, Sie haben es vorhin angesprochen, in die Schulen gehen, Bildung, Rechtsstaatlichkeit stärken. Ist es auch wichtig, diese Rolle der Anwaltschaft da der Bevölkerung auch klar zu machen, dass eben auch jedes Mandat übernommen wird und nicht manche Medien dann auf Anwältinnen einschlagen, die, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, letztes Jahr hatten wir ja den Anschlag von Solingen und dann hat eine Zeitung und zwei, drei andere Medien dann die Anwältin öffentlich gemacht, die da im Asylverfahren den mutmaßlichen Täter da vertreten hat und dann gab es da, glaube ich, Aufläufe vor der Kanzlei und die ist sehr stark bedroht worden.
Ja, an die Kollegin habe ich auch gerade gedacht bei meiner Rede und ich denke gerade, dass es eben sehr wichtig ist, dass Projekte gemacht werden und dass man in Schulen geht, dass man aber nicht nur in Schulen geht, sondern auch in der universitären Ausbildung den Juristen vermittelt, wie Gesetze gemacht werden und welche Rolle die Anwaltschaft hat und dass der Anwalt auch oder die Anwältin in dem Falle Schutz benötigt und das ist der Schutz der Gesellschaft und der Medien und da spreche ich eben die öffentlich-rechtlichen Medien an, weil vielfach ja die Hasskriminalität oder die Diffamierung nicht über die öffentlichen Kanäle, sondern eben über Social-Media-Bereich erfolgt.
Würden Sie sagen, das ist eine neuere Entwicklung? Weil es ist ja schon so, dass man vielleicht gerade als Strafverteidiger häufiger mal zu hören bekommt, oh, ich könnte keinen Mörder verteidigen oder warum setzt du dich da irgendwie für jemanden ein, der wegen Vergewaltigung beschuldigt wird etc. Aber dass es da jetzt eben Bedrohungen gibt, Drohschreiben, ist das eine neue Entwicklung?
Also ich denke, das gab es früher auch schon, dass man, wenn man jemanden Prominenten verteidigt hat, der des Mordes bezichtigt wurde oder einer Vergewaltigung, also gerade als Strafrechtlerinnen und Strafrechtler, dass die auch doch Druck von der Öffentlichkeit bekommen haben. Dem muss man sich natürlich stellen. Aber grundsätzlich ist eben, jeder hat ein Recht auf Verteidigung oder darauf ein Recht zu haben, Zugang zum Recht zu bekommen. Das ist eben in unserem Grundgesetz so niedergelegt und dafür stehen wir eben ein. Dafür müssen wir den Kopf hochhalten und letztendlich auch uns irgendwelche Diffamierungen anhören. Aber wenn es jetzt über eine gewisse Grenze hinausgeht, da müssen wir auch geschützt werden. Also es kann nicht Hass und Häme oder Beleidigung ist nicht zu dulden, ja, und auch nicht eine Diffamierung einer Gruppe von Anwälten, die Anwälte, die Migrationsanwälte, die stören nur, ne? Jetzt ist ja auch im Gespräch eine Pflichtbeiordnung für Asylsuchende zu streichen, so quasi, dass der Anwalt als Störer wahrgenommen wird für die Gerichte, das geht natürlich nicht, das ist auch nicht so Sinn und Zweck des Grundgesetzes, ja.
Die Veranstaltung, auf der Sie später sprechen werden, Alena hat es eben schon gesagt, sie heißt Demokratie schützen, Extremismus begegnen, die Rolle der Anwaltschaft. Warum haben Sie dieses Thema gewählt? Und vielleicht sagen Sie es nochmal, was kann die Anwaltschaft da überhaupt machen? Sie haben ja vorhin so ein bisschen gesagt, manche Dinge können eben nur andere machen, also die Politik zum Beispiel.
Also was wir von diesem Panel 2022 gelernt haben, ist eben, dass wir Aufmerksamkeit gewinnen müssen. Und das können wir natürlich tun. Wir können aufmerksam machen, also nicht nur hier beim Deutschen Anwaltstag, sondern eben auch in den Schulen, wie Sie schon sagten, in anderen Bildungseinrichtungen. Wir können sozusagen erklären, damit die Leute verstehen, wie wichtig der Rechtsstaat und wie wichtig die Demokratie ist und dass wir das eben schützen müssen und von jedwedem Extremismus, nicht nur rechts, sondern auch links. Und Extremismus ist eben sehr gefährlich, Das wissen wir aus der Vergangenheit. Und wenn man heute Texte von 1937 liest, zum Beispiel von Löwenstein, da denkt man, der beschreibt eine Situation der Gesellschaft in Europa von heute. Also die Namen sind natürlich andere heute, aber es passiert genau dasselbe. Und wir haben ja auch in den Schulen damals gelernt, es fängt damit an, dass Gruppen beleidigt werden. Und dazu gehören eben auch die Anwälte, die diffamiert werden oder Ausgrenzungen gegen irgendwelche Personen, die man nicht mag, sei es Juden, Araber, Syrer. Das sind alles Synonyme für Gruppen und man sieht nicht mehr den einzelnen Menschen. Und da muss ich sagen, da fällt mir dann immer Margot Friedländer ein, die dann ja auch gesagt hat, seid Mensch, seid menschlich. Und da müsste eben viel mehr gemacht werden, Verständnis füreinander. Wir müssen auch mehr diskutieren und wir müssen Barrieren abbauen, auch wenn man sieht, wie Parteien gegeneinander agieren, die ja quasi Vorbilder sind, ist das schwierig. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf die Anwältinnen und Anwälte, ist es halt so, wir können erklären, was ist Gewaltenteilung, wie funktioniert der Rechtsstaat, was ist unsere Rolle, was ist die Rolle der anderen. Und da müssen wir eben wirklich aktiv werden.
Und erklären auch ganz konkret im Mandat, also weil Sie halt auch mit ganz vielen Menschen zu tun haben, also ist das auch, haben Sie dadurch auch die Nähe?
Auch im Mandat, ja. Also auch da müssen wir erklären, weil es natürlich schon oft auch gerade im Familienrecht, wenn man daran denkt, irgendwelche umgangsrechtlichen oder sorgerechtlichen Fragen, Thematiken, dass dann gesagt wird, was ist das für Recht und ich werde hier nur benachteiligt, was soll das und so weiter. Ja? Also wo die sagen, wir glauben nicht mehr an den Rechtsstaat, wir haben ja hier keine Rechte als Väter, die sind ja immer eine große Gruppe, die dann sagen, immer geht es gegen die Väter. Das ist aber gar nicht so. Das ist natürlich die Wahrnehmung des Einzelnen, aber da muss man dann eben auch erklären, nee, das ist schon richtig, das funktioniert so und dafür stehe ich auch ein. Ja.
Mhm. Gut, vielen Dank, Frau Silbermann, das war ganz spannend. Toll, dass Sie bei uns waren, sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen eine gute Veranstaltung nachher. Und das war's auch hier von unserem Podcast diese Woche, von dieser Sonderfolge vom Deutschen Anwaltstag. Und auch das hat man, glaube ich, deutlich gehört. Dafür nochmal Entschuldigung im Hintergrund. Wir sind hier halt auf einer Messe und es ist laut und hier ist einiges los. Aber man hat uns, glaube ich, gut verstanden. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gern an justizreporterinnen@swr.de. Ich sage danke, Alena.
Danke,
war schön
Kolja,
mit dir.
Wie immer.
Tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Oh.